Im Montagsgespräch Katrin Heuer, schon Tag, Frau Heuer.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Sie waren schon mal zum Montagsgespräch, wir haben Sie kennengelernt, deswegen machen wir das ganze biografische, persönliche nicht nochmal so intensiv. Das kann man sich nochmal auf unserer Homepage anhören. Wir wollen aber über viele andere Sachen reden, die Sie wahrscheinlich jetzt umtreiben. Erstmal grundsätzlich, wie ist Ihr Seelenzustand? Das ist ja noch nicht selbstverständlich. Die erste grüne Beigeordnete in der Landeshauptstadt. Sind Sie noch aufgeregt, noch freudig erregt oder sind Sie schon zur Tagesordnung übergegangen?
Also ich bin noch lange nicht zur Tagesordnung übergegangen. Ich bin immer noch aufgeregt, immer noch freudig erregt und ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe.
Das ist ja nun ein ganz schöner Hammer, also eine Dezernentin für Wirtschaft zu sein, Verantwortung für diese Stadt zu haben und die Erwartungshaltung und vor allen Dingen der Druck. Die gucken, was macht denn die Heuer da? Was macht denn die grüne Dezernentin? Macht die jetzt alles anders? Oder wie groß ist ihr Spielraum überhaupt? Spüren Sie den Druck schon oder glauben Sie, dass der erst kommt, wenn Sie im Amt sind am 1.2.?
Also Druck spüre ich momentan noch nicht. Es gibt ganz viel Neugier. Es gab auch schon Mitarbeiter aus dem Bereich, den ich dann übernehme, die mich angesprochen haben, die gesagt haben, oh, Frau Heuer, wie wird's denn jetzt? Ich habe dann für einen Teil der Stadtpolitik eine ziemlich hohe Verantwortung, aber ich sage auch gleich klar und deutlich, ich will da nicht alles anders machen. Es macht auch gar keinen Sinn, so zu tun, als hätten vorher alle nur alles falsch gemacht. Und ich will das auch gerne im Team mit den anderen Beigeordneten und mit dem Oberbürgermeister machen. Das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen, das wirklich im Team zu bearbeiten. Wir haben ja, glaube ich, alle mehr oder weniger deutlich gespürt, dass die Teamfähigkeit der letzten beigeordneten Runde nicht besonders hoch war. Da gab es viele, die sich gegenseitig ausgebremst haben, um das mal vorsichtig zu sagen. Das muss ich ändern, weil ich glaube, das hat auch vieles verhindert in der Stadt.
Da gab es ja aus parteipolitischen Sachen, zumindest ist meine Sicht, dann immer genau das, was Sie sagen, dass man gegeneinander gearbeitet hat, dass das Team nicht so gut war. Da gab es im Baudezernat, Stadtentwicklungsdezernat immer so ein bisschen Konkurrenzkampf und das lief nicht alles so flüssig. Da hat Parteipolitik eine Rolle gespielt. Wollen Sie versuchen, die Parteipolitik oder diese Machtquerelen rauszuhalten?
Also ich möchte versuchen, die Machtquerelen rauszuhalten, möchte aber nicht versuchen, inhaltliche Parteipolitik rauszuhalten. Ich gehe schon mit dem Anspruch in diese Position hinein, das als grüne Beigeordnete zu machen. Ich will da durchaus viele Punkte setzen und viele Akzente setzen im Bereich Nachhaltigkeit. Da sehe ich ziemlich viele Ansatzpunkte. Möchte aber natürlich nicht gnadenlose Parteipolitik machen. Ich bin dort gewählt für die Stadt, Gutes zu tun und das wird auch meine oberste Priorität sein.
Was Gutes ist für die Stadt, das ist ja immer noch Ansichtssache, auch natürlich politische Ansichtssache, was an Ansiedlungen gut ist für diese Stadt, für die Menschen. Ansiedlung um jeden Preis, es gibt die Diskussion, gerade bei Zalando, Red Kuhn und so weiter, dass so im Niedriglohnsektor jetzt viele Firmen gekommen sind, ist das wirklich gut für die Stadt? Haben Sie dann eine bisschen andere Sicht als, sage ich mal, eher ein konservativer Politiker oder sagen Sie, ich bin eine konservative Grüne und deswegen ist Ansiedlung gleich Ansiedlung.
Also ja, ich bin eine konservative Grüne, weil ich finde, dass Werte zu bewahren nichts Schlechtes ist, sondern eigentlich eher was sehr Positives. Aber ich glaube nicht, dass ich damit sage, Ansiedlung ist Ansiedlung. Ich weiß auch, dass eine Logistikansiedlung einen hohen Flächenverbrauch hat. Das ist eine Sache, die ich durchaus kritisch betrachte. Aber manchmal kann man da ja auch mit einer anderen Gestaltung der Bebauung was machen. Ich glaube, da ist einfach noch vieles nicht ausgereizt gewesen in den letzten Jahren. Ich kann mich erinnern, als da in einem Gewerbegebiet ging es darum, ob das Gebäude vielleicht um 90 Grad gedreht werden könnte, um die Frischluftzufuhr nicht einzuschränken. Das sind relativ schlicht...
Frischluftzufuhr
für die Innenstadt Erfurt, natürlich. Das hat viel mit Umweltzone, viel mit Umweltverschmutzung zu tun. Wenn wir nicht dafür sorgen, dass genügend Frischluft in die Stadt kommt, dann haben wir eben hier schlechte Werte und müssen eine Umweltzone einführen, die mir selbst auch nicht gefällt. Da ist vieles noch nicht ausgereizt. Einfach gerade in so einfachen Sachen, wenn wir da als Stadträte zum Schluss gesagt haben, warum stellt ihr das Gebäude nicht einmal um 90 Grad gedreht? Da sind die Planungen jetzt abgeschlossen, das geht jetzt nicht mehr. Und da würde ich gerne von vornherein Sachen anders machen, sodass man nicht so viel reparieren muss. Eine Flächenversiegelung finde ich immer kritisch. Ich werde aber mit Sicherheit nicht dafür stehen, gar keine Ansiedlungen, auch keine Gewerbegebiete mehr anzulegen. Das macht ja wenig Sinn. Wir sind eine Landeshauptstadt, wir sind ein Zentrum, wir sind für viele ein wichtiger Arbeitsort. Und ich kann die Welt ja auch nicht komplett anders machen, auch wenn ich mir an vielen Stellen sehr viel anders wünschen würde. Aber ich glaube, dass es auch manchmal reicht, bei Kleinigkeiten anzufangen. Das hat oft große Auswirkungen.
Was ist das nun für eine, diese Katrin Heuer? Viele haben sie ja nun kennengelernt durch den Wahlkampf. Sie waren ja Spitzenkandidatin oder Oberbürgermeisterkandidatin, wollten Oberbürgermeisterin werden. Das hat so nicht geklappt. Und Sie sind, wie viele Jahre Stadtrat haben Sie noch im
Blick? 8 Jahre.
8 Jahre schon. Also haben in verschiedenen Aufsichtsräten gesessen oder sind es noch?
Ja.
Und also kennen die Stadt schon ein bisschen. Trotzdem für die, die Radio Feiner nicht gehört haben, die den Wahlkampf nicht so richtig mitbekommen haben, vielleicht, dass wir mal kurz ein Bild von Ihnen zeichnen. Sie kommen, wenn ich es richtig erinnere, aus Brandenburg?
Ich komme aus Brandenburg.
Aber leben doch schon viele, viele Jahre
hier. Ich lebe seit 1989 in Erfurt, bin nach dem Studium, das ich in Magdeburg absolviert habe, an der Technischen Universität, hier nach Erfurt gezogen. Und lebe seit 1989 in Erfurt. Das sind jetzt 23 Jahre. Das ist die längste Zeit, die ich jemals an einem Ort gelebt habe. Selbst in dem kleinen Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, habe ich nur 17 Jahre gelebt. Also das ist schon durchaus meine Heimat geworden und ich fühle mich hier auch sehr wohl und sehr aufgehoben.
Mhm. Derzeit arbeiten Sie noch in einem Unternehmen, Thüringer Wohnungswirtschaft.
Ich arbeite beim Verband der Thüringer Wohnungswirtschaft. Das ist sozusagen der Interessensvertreter der großen Wohnungsunternehmen, der Wohnungsgesellschaften und Wohnungsgenossenschaften.
Was machen Sie da denn genau?
Da mache ich Buchhaltung und Controlling. Das Übliche, was man als Betriebswirtin und Buchhalterin halt so macht. Ja, Wirtschaftsplanung, ganzen Kram wie Angebote einholen, Rechnungen bezahlen, was eben so dazu gehört als Buchhalterin oder Betriebswirtin.
Buchhalterin, Betriebswirtin oder Kämmerin wollten Sie ja eigentlich werden. Das hat nicht geklappt. Sind Sie da traurig drum? Weil das war die Linke hat Sie so nicht gewollt. Jetzt sind Sie Wirtschaftsdezernentin oder werden es. Ist das eine Sache, wo Sie sagen, eigentlich ist es besser oder sind Sie da noch ein bisschen traurig?
Also ich finde es ja immer süß, was immer so kolportiert wird, was ich unbedingt eigentlich wollte. Ich habe mich auf beide Positionen beworben. Ich finde beide Positionen sehr reizvoll und hatte auf beide gleich viel Lust. Und insofern, ich bin weder über die eine noch über die andere Option enttäuscht, sondern freue mich auf die Aufgabe. Wirtschaftsbeigeordnete ist ein bisschen was anderes von der Aufgabe her, aber wir müssen als Beigeordnete untereinander eng zusammenarbeiten. Ich muss auch da die Finanzen im Blick behalten als Wirtschaftsbeigeordnete, weil ich für die Betreuung der gesamten Beteiligungen zuständig bin. Alle städtischen Gesellschaften, alle Eigenbetriebe müssen durch mein Dezernat so geführt werden oder gemeinsam mit den Geschäftsleitungen so geführt werden, dass es zum Wohle der Stadt geschieht und das wirkt sich auch auf die Finanzen aus. Also da hängt auch alles wieder mit allem zusammen und ich freue mich darauf mindestens genauso wie auf den Bereich der Finanzen.
Hm. Sie müssen oder sollen, wir haben es schon besprochen, natürlich mit anderen Dezernaten zusammenarbeiten, zum Beispiel auch mit dem Dezernat für Stadtentwicklung, mit Herrn Spangenberg. Können Sie mit dem?
Mit Herrn Spangenberg kann ich sehr gut. Also es ist jetzt nicht unentscheidend, ob man persönlich gut miteinander kann. Ich finde, es gehört zu einer Professionalität dazu, solche Sachen wie leiden können oder nicht leiden können rauszuhalten. Ich finde das immer so ein bisschen Kindergartenpolitik, wenn jemand jemanden nicht leiden kann und versucht, deswegen irgendeine Sache zu machen oder nicht zu machen. Das werde ich versuchen zu vermeiden, aber momentan gibt es bei keinem der Beigeordneten irgendeine Situation, wo ich sage, auch den oder die kann ich eh nicht leiden und deswegen will ich mit denen nicht zusammenarbeiten. Ich habe mit allen bis jetzt gut zusammengearbeitet und ich werde alles dafür tun, dass das weiterhin so ist.
Also das Leiden ist ja die eine Sache. Es geht ja aber auch um Ansätze, um politische Ansätze, um Sicht auf Stadt. Und können Sie sich mit dem anfreunden, wie Herr Spangenberg sich Stadtentwicklung vorstellt? Denn Sie müssen ja als Wirtschaftsdezernentin natürlich, also Wirtschaftsansiedlung haben was mit Stadtentwicklung zu tun. Das muss ja eng kooperieren und das muss ja einander greifen.
Ja, also es hat auch viel mit dem Bereich von Frau Thierbach zu tun, weil Wirtschaftsansiedlungen natürlich davon profitieren, wenn die Stadt attraktiv ist, wenn es gute Kindertageseinrichtungen gibt, wenn es eine gute Kultur gibt. Und natürlich hat es auch ganz viel damit zu tun, wie lebenswert eine Stadt ist. Das hat ganz viel mit Herrn Spangenberg zu tun, mit Stadtentwicklung. Politisch finde ich das, was er macht, sehr begrüßenswert. Bis auf wenige Details, wo wir uns durchaus unterscheiden. Aber im Großen und Ganzen harmonieren wir da politisch sehr gut.
Kann man Kultur auch ansiedeln? Weil Sie sind ja bekanntermaßen auch eine Kulturfrau. Das heißt, man kann Sie auf vielen Veranstaltungen, kulturellen Veranstaltungen und Orten sehen. Ist das auch eine Sache, die auch, ja, man sagt ja, Kreativwirtschaft. Ja? Ja. Es gibt ja so Bereiche, die ins Kulturelle gehen, wo es auch um Ansiedlung geht im weitesten Sinne?
Ansiedlung finde ich schwierig. Also ich glaube, man kann Künstler nicht ansiedeln. Aber man kann ein Thema ändern. Man kann, also institutionelle Kultureinrichtungen dienen als Basis, dass sich als Corona, sage ich immer so, ganz viel freie Kunst ansiedelt und entwickelt. Wenn keine Institutionellen da sind, dann ist einfach auch überhaupt kein künstlerisches und kulturelles Flair in der Stadt. Und dann siedeln sich halt so Sachen wie Zughafen auch nicht an. Also ich finde gerade Zughafen, die haben jetzt einen Kulturpreis der Stadt Erfurt gekriegt, auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man Kunst ermöglichen sollte oder Kultur ermöglichen sollte, indem man eben auch nicht alles reglementiert, nicht alles verbietet, sondern auch Freiräume zulässt und Möglichkeiten schafft, wo sich solche kreativen Kerne entwickeln können und einfach auch Platz finden in der Stadt. Weil ich glaube, der Zughafen wurde viele, viele Jahre sträflich vernachlässigt oder nicht für voll genommen oder einfach nicht wahrgenommen in der Stadt. Der ist ja auch so ein bisschen am Rande, aber da hat sich sehr viel Gutes entwickelt und das gehört durchaus auch zur Wirtschaftsentwicklung sehr deutlich dazu.
Und wenn ich auf Ihre Seite schaue, dann finde ich ein Lieblingszitat: erst belächeln Sie dich, dann bekämpfen Sie dich und dann siegst du. Haben Sie das Gefühl, dass Sie belächelt worden sind manchmal im Stadtrat und Sie bekämpft worden sind, weil Sie waren ja doch jemand, der auch nicht nur Ihre Oma ständig zitiert hat, sondern auch gestänkert hat. Also auch mal so, also man konnte sehen, dass einige im Stadtrat die Augen verleihen, jetzt macht die Heuer wieder Stunk oder stichelt rum. Sind Sie belächelt worden und bekämpft worden im Stadtrat?
Also ich hatte schon durchaus den Eindruck, als ich 2004 in den Stadtrat kam, dass die arrivierten Politiker, die dort drin sitzen, so ein bisschen geschmunzelt haben, auch gedacht haben, naja, der Kleinen müssen wir jetzt mal zeigen, wie es geht, und wollten mich, die älteren Herren wollten mich so an die Hand nehmen und mir die Welt erklären. Dann haben sie irgendwann gemerkt, ich habe mich nicht an die Hand nehmen lassen und also, habe mir auch die Welt nicht erklären lassen. Ich versuche immer die Erklärungen selber rauszufinden und suche mir selbst Leute, die mir dabei helfen. Als sie dann gemerkt haben, dass ich mir von ihnen nicht die Welt erklären lassen will und mir meine Welt so erschließe, wie ich das für richtig halte und da durchaus andere Ansätze habe und die sehr energisch vertrete, bin ich durchaus bekämpft worden. Also das trifft es natürlich. Es gab massiven Widerstand gegen Anträge von uns. Also ich nehme das ja jetzt nicht so persönlich, sondern ich sehe das ja immer so als grüne Politikerin. Es ist ja nicht so, dass die mich als Mensch bekämpfen. Bei manchen ist es vielleicht auch der Fall, aber im Prinzip geht es da um die politischen Positionen, die ich auch vertrete. Und jetzt haben wir nicht nur in Erfurt, sondern Baden-Württemberg, Ministerpräsident, Stuttgart, Oberbürgermeister, naja, und am Wochenende Urwahl. Wir haben schon eine ziemlich arrivierte Position mittlerweile in der Politik. Wir sind angekommen, wie es so schön heißt. Da habe ich hart mit dran gearbeitet. Es war nicht nur mein Werk, aber ich habe mich immer stark dafür engagiert, dass unsere Position, die ich nach wie vor für die beste Politik halte, die man machen kann, ernst genommen werden. Und darüber freue ich mich, dass das jetzt so ist.
Angekommen in der bürgerlichen Mitte, schreiben viele Kommentatoren, die sagen, aha, jetzt sind also die Grünen, also nicht nur möglicherweise bereit für eine CDU-Koalition, das ist das eine, aber sind tatsächlich in der bürgerlichen Mitte angekommen. Sie haben von ihren politischen Positionen gesprochen. Wie sind denn Ihre politischen Positionen? Sie haben gesagt, Sie sind eine konservative Grüne. Sind Sie auch eine bürgerliche Grüne oder wie sind das Kategorien, mit denen Sie nicht so viel anfangen können?
Na, also ich tue mich ja eh schwer, mich so in Kategorien einzuteilen, aber ich selbst würde mich durchaus als eine konservative Grüne bezeichnen, und zwar im besten Sinne des Wortes konservativ, und zwar im Sinne von Werte bewahren. Also ich finde, dass Bewahrung der Schöpfung tun sich Nicht-Christen immer schwer damit, aber das schreibt es, glaube ich, ziemlich gut, was unsere Politik ausmacht. Umweltschutz ist nichts anderes als Bewahrung der Schöpfung, das kann man so sagen, aber auch Positionen wie Denkmalschutz. Wie oft haben wir Grüne uns in der Stadt für den Erhalt von wichtigen Baudenkmälern eingesetzt? Das war das Café auf der Eger, das war das Nordbad, das waren viele kleine Sachen, der Eingang der Sparkasse am Anger. Das waren immer Sachen, wo meines Erachtens mit Werten einfach oberflächlich umgegangen ist. Und das möchte ich stärker verankern, dass solche Werte auch als wichtig anerkannt werden, weil man die Wurzeln einfach braucht. Jeder Baum, der stark werden will, braucht kräftige Wurzeln, muss im Boden fest verankert sein, und das ist für mich im besten Sinne des Wortes konservative Politik. Und ich glaube, dass wir als Grüne die Einzigen sind, die so eine wertebewahrende Politik machen.
Moment, also was Sie jetzt beschrieben haben, Bewahrung der Schöpfung, Werte erhalten, das könnte auch von einem CSU-Politiker kommen, der sagt auch, wir sind auch für Umweltschutz.
Ja, der sagt das auch, aber wir tun es. Das ist der entscheidende Unterschied.
Wenn man sich in Bayern umschaut, dann wird da durchaus da auch grüne Politik gemacht.
Da gibt es eine Menge Solaranlagen auf den Dächern, fahren Sie mal durch Bayern. Da gibt es keine Scheune, auf der nicht eine riesige Solaranlage ist, aber das ist eben auch nur möglich gewesen, weil wir 2000, Jürgen Trittin, 2000 Energiekompromiss ausgehandelt hat mit einem Energieunternehmen, der belastbar war, an dem sie nicht rumgedeutelt haben. Das war ein Vertrag, für den er durchaus kritisiert wurde, den ich aber schon für damals für sehr klug hielt. Und die CSU-Bauern haben augenscheinlich gut durchgerechnet und gesagt, ja, das mach mal. Und das haben sie gemacht.
Na, trotzdem, was unterscheidet Sie jetzt von einem grünen CSU-Politiker? Sie haben es beschrieben, Bewahrung der Schöpfung, Dinge, die erhaltenswert sind. Was unterscheidet Sie jetzt in den Positionen von einem CSU-Politiker beispielsweise?
Also mal abgesehen davon, dass mich von einem CSU-Politiker schon unterscheidet, dass ich nicht nur davon rede, sondern das auch tue. Aber wir brauchen ja bloß zurückgehen, vorige Woche Betreuungsgeld. Also gerade die familienpolitischen Ansichten, zumindest das, was die Politiker dort so von sich geben, sind, da liegen Welten dazwischen. Obwohl ich auch glaube, dass die Menschen in Bayern das anders sehen. Die CSU in Bayern verliert ja nicht umsonst Wählerstimmen. Das merkt man ja relativ deutlich. Die Frauen sind da eigentlich auch nicht sehr glücklich damit, glaube ich, jedenfalls ein Großteil der Frauen. Und ich glaube, so ein modernes Weltbild würde der CSU ganz gut anstehen, aber da müssen halt auch ein paar alte Männer erst nochmal in Ruhestand gehen.
Was ist denn ein modernes Weltbild aus Ihrer Sicht?
Ja, zum Beispiel ganz alleine wirklich der Punkt, ich will jetzt nicht dafür plädieren, zwingend eine Frauenquote einzuführen, obwohl ich die sehr vertrete. Aber wir wollen mal die CSU auch nicht überfordern von vornherein, sondern sagen, Frauen ernst nehmen, Frauen fördern und es als Bereicherung empfinden, wenn kluge Frauen in der Politik und in der Wirtschaft weit vorne mitmischen und sie nicht irgendwie das Potenzial nicht dahin geben, dass sie sich Kochrezepte austauschen dürfen.
Mhm. Nichts gegen Kochrezepte, aber trotzdem, stimmt. Sie sind eine konservative Grüne, sagen Sie, Katrin Göring-Eckardt auch. Nehme ich an, dass Sie das gefreut hat, dass Katrin Göring-Eckardt sozusagen jetzt zum Spitzenduo mit Jürgen Trittin gehört?
Ja, also selbstverständlich hat mich das gefreut. Also es freut mich erstens, weil ich natürlich Katrin schon sehr lange kenne, wir viel zusammen gearbeitet haben in Thüringen, aber es freut mich natürlich auch, weil dadurch der Fokus nochmal sehr stark auf Thüringen kommt und ich glaube, dass das auch den Thüringer Grünen sehr gut tut, dort so eine Person an so herausgehobener Position zu haben und das wird auch deutlich den Blick nach Thüringen lenken, da freue ich mich auch drauf.
Dass Claudia Roth so ein schlechtes Ergebnis eingefahren hat, hat Sie auch überrascht?
Hat mich erstaunt. Also ich hätte eigentlich auch, also von meinem Gefühl her, ich habe natürlich Katrin Göring-Eckardt gewählt, habe aber vom Gefühl her eher geglaubt, dass es für Claudia Roth ausgeht. Ich dachte insgesamt, dass die Ergebnisse knapper beieinander liegen werden. Das sind alles drei sehr profilierte Spitzenpolitikerinnen, die alle ihren Wert haben und alle ihren wichtigen Platz in der Partei haben. Aber ich hatte nicht gedacht, dass das so ein deutliches Ergebnis wird. Das hat mich sehr erstaunt.
Was sagt denn das über die Partei Bündnis 90 Die Grünen?
Das sagt, dass da viele Menschen mittlerweile Mitglied geworden sind, die mit so Sachen wie Realo und Fundi nicht mehr viel am Hut haben, die das mit diesen Flügelkämpfen für Zeug aus den 80er Jahren halten.
Ach, wirklich?
Ja. Also das nehme ich auch sehr deutlich wahr.
Ist das ein ganz klarer Flügelkampf gewesen? Das war doch auch so.
Also wenn man sich jetzt Herr Ruse, gucken Sie sich doch mal den Jürgen Trittin an. Wenn der heute noch als Altkommunist bezeichnet wird, mal abgesehen davon, dass er vom Outfit her schon nicht mehr Altkommunist ist, aber der hat den Atomkompromiss im Jahr 2000 mit der Energiewirtschaft ausgehandelt. Da ist überhaupt nichts mit altkommunistischer Politik. Das ist aber vom Feinsten Realpolitik. Und nur so kann man auch Politik machen, wenn man auf dem Boden der Tatsachen angekommen ist. Und versucht die Welt zu ändern an den Stellen, wo man sie ändern kann, aber manche Sachen muss man dann eben auch erstmal akzeptieren.
Und trotzdem scheint es noch Flügel zu geben, wenn ich mir die euphorischen Aussagen von Frau Sigismund, also der Fraktionsvorsitzenden im Thüringer Landtag anschaue und Astrid Rothe-Bein, die
ich habe den Eindruck, dass die Menschen, die Flügeldiskussionen inszenieren und debattieren, die stark davon profitieren, ihre eigene Machtposition damit zu zementieren. Das sind in meinen Augen relativ wenige Menschen in dieser Partei, die darauf angewiesen sind, über einen Flügel in eine Machtposition zu kommen. Ich würde mir auch da eine größere Entspannung wünschen und einfach die Akzeptanz von Konkurrenz und nicht das Festlegen von irgendwelchen Flügelproporzquoten. Das halte ich nämlich für gefährlich, sondern einfach zu sagen, es gibt eine Menge große Vielfalt in dieser Partei, die soll durchaus abgebildet sein, aber nicht durch Festlegung von Flügelproporz.
Sie können ja ganz entspannt sein, weil Sie jetzt für die nächsten 6 Jahre einen Job haben, danach auch versorgt sind, könnten also eine Partei sich engagieren, wo auch immer und hätten nicht diesen wirtschaftlichen Druck, ich muss jetzt irgendwie einen Abgeordnetenposten haben. Das müsste Sie ja eigentlich total entspannt machen, oder?
Also das macht mich schon seit 2004 sehr entspannt. Als ehrenamtliche Stadträtin habe ich nie den wirtschaftlichen Druck gehabt, wiedergewählt werden zu müssen. Ich konnte immer sehr frei agieren, auch innerhalb der Partei. Das habe ich immer sehr geschätzt. Das habe ich als hohes Gut anerkannt Und ich bin froh darum, dass das weiterhin möglich ist. Ich kann verstehen, dass Menschen, die dann in den Landtag wieder wollen, die machen das ja auch nicht nur, weil sie damit Geld verdienen wollen. Die meisten, die ich kenne, sagen, ich will was verändern, ich will Politik gestalten. Die sind mit Leidenschaft Politiker und wollen dort natürlich für ihre politischen Ziele kämpfen. Und darum kämpfen die hauptsächlich. Also da geht es eher weniger um Versorgung und eher stärker um darum, bestimmte politische Sachen einfach weiterzumachen. Die machen die Arbeit mit Leidenschaft. Wenn ich mir Dirk Adams angucke, was der dort im Bereich NSU-Untersuchungsausschuss gemacht hat, das will der natürlich mit Leidenschaft weitermachen. Er ist auch gut eingearbeitet in das Thema und da geht es zumindest, habe ich das Gefühl, bei Dirk Adams hauptsächlich darum zu sagen, ich will diese Arbeit einfach weitermachen und hier muss ganz viel verändert werden und er hat ja auch schon einiges angeschoben.
Es würden mir noch ein paar Fragen zu Flügelkämpfen einfallen, lasse ich aber. Ich komme zu einem weiteren Zitat von Ihnen. Einmischung ist die einzige Möglichkeit, realistisch zu bleiben, sagt Heinrich Böll. Das haben die auch als, und die sagen, sie sind grenzenlos optimistisch. Was meinen Sie mit Einmischung? Wer sollte sich wo einmischen?
Also man sollte sich in die Sachen einmischen, die einen angehen. Das versuche ich hier in der Stadt im Stadtrat zu tun, aber ich kann auch nur alle Menschen ermutigen, sich in Sachen einzubringen, die in ihrem Umfeld passieren. Wenn man immer so denkt, oh, die müssten doch mal diese Straße bauen, weil die so schön ist. Und wenn man sich einmischt und merkt, da gibt es aber auch noch andere Probleme. Wenn die Straße gebaut wird, muss ein Haus abgerissen werden, da fällt ein Kinderspielplatz weg. Dadurch wird man sehr realistisch. Also man betrachtet dann eine Sache nicht mehr so abstrakt von fern und sagt, müsste doch mal, sondern beschäftigt sich wirklich mit einzelnen Problemen. Das wird dann schon nochmal anders und manchmal ändert man dann auch seine Ansicht zu einer bestimmten Position. Das ist mir im Stadtrat sehr oft passiert und ich habe das immer sehr geschätzt.
Können Sie als Beigeordnete dazu beitragen, dass es Einmischung, Transparenz und auch die Möglichkeit der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern nochmal gestärkt wird, dass sich Menschen interessieren und nicht erst meckern, wenn dann alles passiert ist, wenn die Ansiedlung kommt, wenn irgendwas gebaut wird, wenn es stadtentwicklungstechnisch gibt ja so einen Plan bis 2020. Mhm. Können Sie das als Beigeordnete tun und was dazu beitragen, dass Beteiligung also anders möglich ist?
Ich will mich, das ist ein wichtiger Punkt für mich. Deswegen habe ich ja vorhin auch betont, ich will dieses Amt auch als Team ausüben mit allen anderen Beigeordneten. Da werde ich, glaube ich, auch immer stark drauf gucken, was in anderen Bereichen so stattfindet, wo ich dann sage, vielleicht hättet ihr mal oder fangt doch jetzt schon rechtzeitig an, mit den Leuten darüber zu reden, dass da insgesamt von einer Grundtendenz her eine andere Stimmung ist, dass man sagt, naja, wir wollen offener, wir wollen die Leute mehr einbeziehen. Das ist ja im Bereich Stadtentwicklung schon passiert in den letzten Jahren. Im Bereich Bau und Verkehr war es immer ein bisschen dürftig. Das kommt ja jetzt zum Bereich Stadtentwicklung und Umwelt dazu. Da wird es dort sicher auch besser werden. Und wir haben ja in unserer Kooperationsvereinbarung, die wir ja vor der Beigeordnetenwahl getroffen haben.
Also die zwischen Rot-Rot-Grün?
Genau. Unter anderem auch ein Projekt verankert, wo es ganz stark um Bürgerbeteiligung gehen soll, und zwar um den ticketlosen öffentlichen Nahverkehr. Das soll ein Modell erarbeitet werden, dass wir dann in einer richtigen Bürgerbefragung nicht nur so mal Abstimmung oder 4000 Leute befragen, sondern da sollen alle Erfurterinnen und Erfurter beteiligt werden.
Oho.
Ja, mir ist überhaupt klar geworden, dass diese Kooperationsvereinbarung so ein bisschen untergegangen ist. Vielleicht muss man das auch noch mal ein bisschen stärker betonen, dass es da inhaltlich ganz viele wichtige Punkte gibt.
Das muss man noch mal erklären, obwohl Sie jetzt nicht auf der Seite derer sind, die im Parlament entscheiden, sondern Sie auf der anderen Seite. Sie müssen dann mit den Beschlüssen dann irgendwie umgehen. Es gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu, dass Sie jetzt in der Stadtspitze, in der Regierung sind, wenn man das mal so will, als Ministerin kann man das vielleicht vergleichen, obwohl Sie natürlich Wahlbeamte sind. Wenn jetzt die Stadträte bestimmte Dinge entscheiden, müssen Sie es natürlich umsetzen. Diese Kooperations-
ich falle Ihnen da mal gleich ins Wort, Herr Rose. Müssen nicht. Ich will das. Und ich will es anders machen, als die Stadtverwaltung das jetzt macht, weil ich könnte Ihnen ganz schnell eine Liste von Beschlüssen geben, wo die Stadtverwaltung sagt, oh, das geht aber doch nicht und wir machen das nicht. Es gibt ganz viele Beschlüsse, die einfach nicht umgesetzt werden. Deswegen freut es mich auch sehr, jetzt Beigeordnete zu sein und zu sagen, ich will da auch ein anderes Klima zwischen Stadtrat und Beigeordneten schaffen.
Sie wollten nochmal über diese Kooperationsvereinbarung sprechen. Man könnte sagen, Koalitionsvertrag ist es ja nicht, weil es keine Koalition ist, aber es ist eine vertraglich vereinbarte Zusammenarbeit, wo inhaltliche Schwerpunkte gesetzt worden sind. Ein Schwerpunkt ist der ticketfreie öffentliche Personennahverkehr. Das wäre natürlich der Hammer, wenn jetzt die Erfurterinnen und Erfurter entscheiden, wir wollen das für Erfurt.
Ja.
Dann müssten Sie mit den Erfurter Verkehrsbetrieben Verhandlungen aufnehmen, Geld bereitstellen möglicherweise. Nein. Halten Sie das für realistisch?
Also ich würde es andersrum machen. Ich würde natürlich erstmal mit den Erfurter Verkehrsbetrieben und mit vielen anderen nehme an, Boris Palmer in Tübingen, die diskutieren ein gleiches Modell dort auch gerade.
Mhm. Boris Palmer ist der grüne Oberbürgermeister von Tübingen.
Genau, Boris Palmer ist der grüne Oberbürgermeister von Tübingen. Mir das angucken und dann ein Modell erarbeiten, das tatsächlich funktionieren kann. Und darüber würde ich die Erfurterinnen und Erfurter gerne abstimmen lassen. Und das sind die Erfurter Verkehrsbetriebe.
Volksentscheid oder in einem
Bürgerentscheid müsste das sein.
Bürgerentscheid heißt das ja.
Und der sollte von der Stadtverwaltung initiiert werden, muss ja nicht immer von Bürgern, sondern man kann ja auch als Stadtverwaltung sagen, wir wollen die Bürger befragen, was haltet ihr davon? Da muss natürlich als Konsequenz auch stehen, was bedeutet das? Bedeutet vielleicht, dass jede Erfurterin und jeder Erfurter jeden Monat 25 Euro an die Stadt überweist, weil ticketfrei heißt ja nicht kostenlos. Also es ist ja nicht so, dass dann keiner mehr was bezahlen muss fürs Straßenbahnfahren, sondern dass es nur anders organisiert wird. Da weiß ich auch nicht, ob die Erfurterinnen und Erfurter bereit sind, das zu tun. Aber die sollen darüber entscheiden dürfen, ob sie das wollen. Und wenn das eine Mehrheit will, das ist ein großer Gewinn für die Stadt. Wenn das eine Mehrheit nicht will, dann muss ich mich dem fügen, auch wenn ich es für keinen, also politisch anders will, aber ein Bürgerentscheid ist ein Bürgerentscheid.
Das kann dann Überraschungen geben, wie bei der Urwahl von Bündnis 90 Die Grünen. Das ist ja so ein bisschen, dafür sind sie ja bekannt, dass sie doch mal dann auch emotional werden und sich in Rage reden wollen. Oder müssen sie da jetzt gesetzter werden als Dezernentin?
Och, das glaube ich eigentlich. Ich bin 47 Jahre alt. So große Veränderungen in meinem Wesen wird es nicht mehr geben. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn Emotionen in der Politik mitspielen. Immer alles an seinem Platz, aber natürlich gibt es Entscheidungen, die einen betroffen machen, die einen traurig machen. Und warum soll man das irgendwie immer in so einen Panzer sperren? Also das macht einen ja auch menschlicher und jeder Mensch hat auch so seine Empfindungen. Das finde ich auch nicht schlecht. Ich finde das auch eher albern, wenn Leute glauben, das würde so nicht sein.
Müssen Sie jetzt immer so ein Kostüm anziehen? So ein, wie sagt man das bei Frauen? Wie heißt das Ding, wenn so oben eine Jacke und unten so ein Rock?
Kostüm. Oben Jacke und ein Rock heißt Kostüm, ganz einfach. Aber ich trage gerne Kostüme. Also das habe ich ja immer schon gemacht. Ich fahre ja auch mit meinem schwarzen Minirock Fahrrad. Also da habe ich jetzt wenig Probleme damit. Mit der Kleiderordnung wird sich bei mir relativ wenig ändern.
Gibt es da sowas? Also ja, Spangenberg zum Beispiel, der ist ja cool. Der läuft dann schon mal doch mit den Sandalen irgendwie rum. Der, und wenn es drauf ankommt.
Also gibt doch schöne High-Heel-Sandalen. Also Herr Rose, ich bitte Sie. Also da gibt es ganz feine Tällchen.
Das ist jetzt nicht so, dass die Dezernenten jetzt einen bestimmten Dresscode haben. Und
nein, natürlich wird erwartet, wenn eine große Wirtschaftsdelegation kommt, wenn der Ervicon, der Wirtschaftskongress eröffnet wird, dann werde ich da natürlich nicht mit Strickpullover und Schlapperhose und Jesuslatschen auf die Bühne gehen. Aber selbstverständlich ziehe ich mich da angemessen an. Ich finde, es gehört natürlich auch dazu. Aber als erwachsene Menschen, Herr Rose, wir beide wissen, wie man sich in bestimmten Situationen noch anzuziehen hat. Und das werden wir beide hinkriegen. Aha. Das ist, glaube ich, auch mein geringstes Problem.
Die Jesuslatschen sind das geringste Problem. Muss man erklären, das sind so Sandalen aus DDR-Zeiten, die so, wie auch immer. Sie haben von Emotionen gesprochen, betroffen zu sein und so weiter. Als Sie nach Israel geflogen sind, war das sicher mit einer der beeindruckendsten Reisen der letzten Jahre?
Ja, also ich erkläre noch mal kurz als Vorspann. Ich war kurz nach der Beigeordnetenwahl, auch 3 Tage später, ich war noch so ein bisschen im Taumel, ging das los. Es war eine Bildungsreise von der Landeszentrale für politische Bildung.
Da war noch nicht klar, dass Sie Dezernentin werden. Das ist also schon ewig geplant gewesen.
Das war schon lange vorher geplant, war aber trotzdem eine schöne Möglichkeit, sozusagen einfach mal rauszukommen und auch dort andere Eindrücke zu sammeln, bevor es dann hier in Erfurt wieder losgeht. Ich schätze das ja auch deswegen sehr, wenn man da seinen Horizont unheimlich erweitert, wenn man guckt, wie es in anderen Ländern ist. Und wir waren unter anderem auch in Haifa. Und Haifa ist ja Partnerstadt von Erfurt. Da boomt es übrigens wirtschaftlich sehr, wie in ganz Israel. Das ist eine der beeindruckendsten Erlebnisse. Ich war vor 7 Jahren schon mal in Israel mit einer Bildungsreise der Landeszentrale für politische Bildung. Seitdem hat sich unheimlich viel verändert. Dort werden Häuser gebaut ohne Ende. Da werden sehr viele Straßen gebaut. Aber das ist natürlich in einem Land mit einer sehr schmalen Infrastruktur auch nicht anders machbar. Also da ist wirtschaftlich richtig, richtig was los. Also das finde ich ziemlich faszinierend, wenn ich dann so gehört habe, Haifa überlegt, Technologiestandort zu werden, Gründerzentren zu machen. Also das fand ich schon eine hochspannende Debatte, die wir dort hatten.
Also sind Sie also auch schon ein bisschen mit dem Dezernentin-Auge und im Blick dann dahin gefahren? Sie wussten ja dann, ich werde möglicherweise dann mal perspektivisch Wirtschaftskontakte nach Israel knüpfen.
Selbstverständlich.
Aber eigentlich sind Sie ja eine, die jetzt auch wegen der Kultur und wegen der Politik dahin gefahren ist?
Ja. Also das war Bestandteil der Reise, es war sowohl dieser Aspekt, Wirtschaft anzugucken, aber das war eher so abstrakt, es ging schon hauptsächlich um die politischen Verhältnisse. Nahostkonflikt ist ein Thema, das seit Jahrzehnten die Welt bewegt, das ist auch ein Thema, das mich immer wieder bewegt und Ja, natürlich auch die ganze Situation jüdischer Staat, der Konflikt mit den Palästinensern. Das ist ein Thema, das an Erfurt oder an einer Erfurterin, wie ich finde, auch nicht einfach spurlos vorbeigeht. Alleine wegen der Geschichte. Ich sage Ihnen, Herr Rose, Sie laufen durch Yad Vashem, durch diese Gedenkstätte des Holocaust. Wir haben dort eine Führung und da sind Bilder von Verbrennungsöfen, wo Topf und Söhne draufsteht. Das lässt eine Erfurterin nicht kalt, auf keinen Fall. Das geht gar nicht, wenn das kalt lässt. Also der braucht, glaube ich, Hilfe auf vielen Bereichen. Das ist schon immer wieder beeindruckend. Da muss man sich auch bewusst werden, was Wirtschaft unpolitisch betrachtet durchaus auch mal bewirken kann. Das darf man niemals vergessen.
Mhm. Yad Vashem war sicher sehr beeindruckend. Was waren denn weitere beeindruckende, auch inspirierende Erlebnisse bei der Israel-Reise?
Also beeindruckend war insgesamt die wirtschaftliche Entwicklung, diese prosperierende, und zwar sowohl in den israelischen als auch in den palästinensischen Gebieten. Wir waren auch in Ramallah, haben in Ramallah Gespräche geführt mit Bürgermeistern, wir waren bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, haben mit der ständigen Vertretung mit Mitarbeitern gesprochen. Das ist schon beeindruckend, auch in Ramallah boomt die Wirtschaft, also die Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung haben gesagt, also sie würden gar nicht in Jerusalem leben wollen, weil es die besseren Bars und Kneipen in Ramallah gibt. Das sind so Sachen, das glaubt man nicht, wenn man da nicht selber war. In Jerusalem gibt es ein wunderbar, also sehr lebendiges Nachtleben. So jung wie diese Stadt ist, da habe ich den Altersdurchschnitt deutlich angehoben, wenn ich da abends durch die Straßen gelaufen bin. Das ist schon sehr faszinierend. Das ist eine sehr lebendige Kultur. Das war für mich insgesamt sehr beeindruckend. Es gibt jetzt gar nicht so viele einzelne Erlebnisse, wo ich sage, sondern zu erleben, wie innerhalb von 7 Jahren durch wirtschaftliche Entwicklung Menschen friedlich miteinander zusammenleben, sage ich mal. Weil 2005, als ich da war, war gerade die zweite Intifada vorbei. Da war sehr viel zerstört, da gab es viel Misstrauen, auch viel Angst. Und nach 7 Jahren guter wirtschaftlicher Entwicklung gibt es auch ein entspanntes Zusammenleben, auch wenn die Mauer durch Jerusalem jetzt schon befremdlich wirkt, auch wenn einzelne Gespräche sowohl mit israelischen als auch mit palästinensischen Journalisten oder Lehrern und was wir so gemacht haben, immer wieder zeigt, dass der Konflikt noch da ist, auch immer noch durch diese Gesellschaft geht und dass man wahrscheinlich noch 2 oder 3 Generationen braucht, bis der beendet ist.
Generationen, das ist natürlich eine ganze Menge. Also,
weil, ja, gucken Sie mal, Herr Rose, da sind jetzt noch Leute, die haben die gesamte Familie im Holocaust verloren. Die können nicht anders, als zu sagen, wir brauchen diesen Ort Israel, um nie wieder verfolgt zu werden. Die können das nicht anders empfinden, das geht nicht. Also wenn Sie mit den Menschen gesprochen haben, wissen Sie, dass dieser Satz, wir wollen nie wieder in die Situation kommen, an Leib und Leben und Familie bedroht zu werden und ausgelöscht zu werden, das können Sie sofort verstehen, dass diese Menschen.
Dieses Land ist doch bedroht von Leib und Leben durch den Beschuss. Es gibt diese ständigen Konflikte. Die Mauer haben Sie besprochen. Ist nicht auch die Gefahr, dass in solchen Delegationen man dann wirklich nur die halbe Wahrheit erfährt? Und wir sagen, es ist jetzt relativ friedlich, die Wirtschaft, geht's gut, aber es ist ja ein eingekesseltes Land eigentlich.
Natürlich erfährt man da nur die halbe Wahrheit. Wir waren zum Beispiel nicht im Gazastreifen. Das ist ein Bereich, wo ich schon auch gerne nochmal hingehen würde und auch gerne mit den Leuten aus Gaza auch nochmal darüber reden würde, über den Konflikt. Natürlich ist es in 10 Tagen alles überhaupt nicht schaffbar und ich merke das immer wieder, wenn man in Israel war, das ist ein besonderes Land, das ist eine besondere Atmosphäre dort, durch zu wissen, was da für Konflikte sind, welche Geschichte das Land auch hat. Und man ist da auch lange Zeit noch beeindruckt. Ich habe mit mehreren aus der Reisegruppe zwischendurch schon wieder gesprochen. Die haben alle gesagt, wir haben Tage gebraucht, um mental hier anzukommen. Man ist in Gedanken noch ganz, ganz stark dort verhaftet, weil es eben auch eine intensive Reise ist, intensives Reiseprogramm. Unheimlich viele Eindrücke, das muss man erstmal verarbeiten. Das ist nicht so einfach.
Welcher Ort hat Sie also dann so kulturell am meisten beeindruckt?
Kulturell hat mich am meisten beeindruckt die Felsenfestung Masada in der jüdischen
Felsenfestung Wüstung. Masada?
Das ist so ein Felsplateau oberhalb, man schaut aufs Tote Meer, auf die jordanischen Berge und rundherum sind nur Felsen und Wüste. Das ist ein ziemlich faszinierender Ort, mal abgesehen davon, dass Masada geschichtlich für die jüdische Geschichte ein sehr wichtiger Ort ist. Wenn ich das jetzt erzähle, schaffen wir, glaube ich, die Sendezeit nicht. Kann auch jeder gerne nochmal im Internet nachlesen. Also das ist kulturell sowohl von der Kultur, von der Geografie her, sage ich mal, wenn man dort oben steht, es waren 40 Grad. Es war an dem Samstag, als hier in Erfurt geschneit hat. Wir haben MMS gekriegt mit Bildern, in Erfurt schneit es. Und wir standen in der Mittagshitze bei 40 Grad auf einem Felsplateau in der Wüste, schauten aufs Tote Meer, sahen die jordanischen Berge und hörten die Geschichte dieses Ortes. Und das war ein sehr, sehr beeindruckendes Erlebnis.
Und dann auf dem Rückweg dann irgendwie 40 Grad Temperaturunterschied. Aber es war dann nicht mehr, hat nicht mehr geschneit, lag kein Schnee mehr, als
Nein, sie zurückkommen. Aber wir kamen irgendwie nachts 2:30 hier an in Erfurt und da war es schon ziemlich kalt, das muss ich ehrlich sagen. Wir hatten ja alle keine dicken Sachen dabei. Ich habe halt 2 Strickjacken übereinander gezogen und bin dann schnell glücklicherweise von einem Freund nach Hause gefahren worden. Und war auch froh, als ich dann in meiner Wohnung war, die nicht geheizt war. Ich bin dann gleich mit Wärmflasche ins Bett und habe versucht, irgendwie klar zu
Sie haben noch eine Wärmflasche?
Ja.
So ein richtiges Gummiding, wo heißes Wasser reinkommt.
Mit so einem Fließmantel. Den hat mir meine große Tochter mal geschenkt, weil die findet, ohne Wärmflasche kann man gar nicht leben in der Wohnung. Und sie hat recht.
Okay, gut. Jetzt bin ich ganz aus dem Konzept. Was würden Sie denn eine Privatreise oder einen Privatausflug, Trip nach Israel empfehlen? Oder sollte man das immer sozusagen in einer Reisegruppe machen mit Leuten, die einem zeigen, wo welche Orte sind, oder kann man sich da auch mal...
Also ich finde es sehr interessant und ich fand es eine unheimliche Bereicherung, mit einer politischen Reisegruppe dorthin zu fahren, weil ich glaube, das muss man, also ich brauche das, das kann jeder anders sehen. Ich würde jetzt nicht eine Woche ans Tote Meer fahren, um da auf diesem Salzwasser rumzuliegen. Das haben wir einmal gemacht. Das ist eine interessante Erfahrung.
Ach, das aber geht, ohne sich zu bewegen, tatsächlich, ja, toter Mann, tote Frau.
Man liegt da, ja, genau.
Das geht.
Das geht komplett. Also es ist total faszinierend. Ich würde vielleicht mal ein paar Tage, da haben wir übrigens drüber nachgedacht, wir waren auch in Tel Aviv, eine sehr lebendige, eine sehr europäische, eine sehr moderne Stadt, ein paar Tage nach Tel Aviv zu fahren und dort einfach Urlaub zu machen. Und da sind ein paar aus der Reisegruppe der Meinung gewesen, da müssten wir nächstes Jahr nochmal hin, weil Tel Aviv war in der Reise ein bisschen unterbelichtet vom Thema her und da hätten wir gerne nochmal was gesehen. Da kann man vielleicht auch mal so hinfahren als nur Tourist. Den Rest des Landes, das schätze ich sehr, dass ich das auch über eine politische Reise kennengelernt habe, weil das für mich einfach wichtig ist. In Urlaub würde ich, glaube ich, in andere Länder fahren.
Was sind so Urlaubsländer oder Orte?
Ah, ich bin dann sehr nördlicher Typ. Mhm. Also Baltikum habe ich mal eine Rundreise gemacht, war sehr faszinierend. Schweden mag ich sehr. Schweden bin ich ganz oft gewesen. Ostsee. Also das ist eher so meine Region, wo ich in Urlaub hinfahre. Wobei ich auch schon in anderen Ländern war. Also ich nutze das immer, wenn meine Töchter im Ausland sind. Die machen dann immer mal ein Auslandssemester und ich besuche die dann. Zwei Töchter, genau. Und lerne die dann kennen. Da war ich dieses Jahr schon bei meiner kleinen Tochter in Schottland. Vor 2 Jahren war ich bei meiner großen Tochter in Vietnam. Also da ist schon noch ein breites Spektrum da und ich genieße das einfach.
Wir wollen ja auch noch die Zeit nutzen, um über Stadtpolitik zu reden. Wir haben es ein bisschen schon im Ansatz versucht. Nun haben Sie ja 6 Jahre vor sich und können diese Stadt gestalten, wollen diese Stadt gestalten. Natürlich nicht allein, Sie haben gesagt, mit den anderen Dezernenten zusammen, mit den Stadträten, mit den Bürgerinnen und Bürgern. Trotzdem haben Sie ja eigene Akzente, wo Sie sagen, das ist das, was ich mir vorgestellt habe. Was sind denn Dinge, die Sie in Erfurt gern machen würden, die Sie verändern würden? Was ist denn Ihre Vision, Ihre Vorstellung für die Stadt Erfurt?
Also verändern ist jetzt vielleicht zu viel gesagt. Ich würde gerne Prozesse, die jetzt anlaufen, die stattfinden, so gestalten, wie es meinen politischen Intentionen entspricht. Da nehme ich mal als ein wesentliches Beispiel die sogenannte ICE-City. Da wird es ein großes Tagungszentrum am Bahnhof geben.
Wird es geben?
Wird es geben. Das ist gesetzt. Das dauert noch eine Weile mit der Entwicklung und so weiter. Aber die ersten Schritte sind getan. Das läuft im Prinzip. Ist auch nicht aufhaltbar. Das finde ich auch gut. Aber das ist ein Tagungszentrum, das man sehr gut mit einem Zug erreicht. Das ist eine Mobilitätsform, die mir eher entspricht, als irgendwie auf der grünen Wiese Riesenparkplätze zu bauen. Ich möchte das dann stark damit verbinden, dass es auch ein nachhaltiger Tagungsort werden kann. Lassen Sie uns mal spinnen und sagen, warum soll es hier nicht ein ordentliches Biohotel geben? Es gibt in Thüringen ein Biohotel, das liegt in Zollernroda.
Zollernroda, ja.
Da muss man mit dem Auto hinfahren, weil man da nicht hinkommt. Warum soll nicht an so einer exponierten Stelle ein ordentliches Biohotel stehen, das ordentlich mit natürlichen Baustoffen gebaut ist? Da muss man bei der Ausschreibung schon drauf achten. Das nützt dann nichts, wenn man hinterher irgendwie so ein paar Leinenvorhänge ins Zimmer hängt oder so, sondern muss es da losgehen. Da geht es bei Tagungsversorgung zu, regionale Produkte zu verwenden und so weiter. Das sind so Punkte, die mir sehr wichtig wären bei der Ausgestaltung. Ein zweiter Punkt, da lachen immer alle drüber, aber ich lasse es mir trotzdem nicht ausreden. Sie hatten ja vorhin das Zitat von Gandhi mit dem Lachen und mit dem Bekämpfen und dann mit dem Siegen. Wir machen jedes Jahr einen Wirtschaftskongress. Nächstes Jahr, Ervikon hat gerade die Ministerpräsidentin die Schirmherrschaft übernommen. Da geht es um Gesundheitspolitik. Auch ein wichtiges Thema. Aber warum sollte man nicht mal einen Wirtschaftskongress zum Thema Unternehmerinnen machen? Also mit dem Verband Deutscher Unternehmerinnen habe ich schon mehrere Gespräche geführt, auch im Vorfeld, auch bevor klar war, dass ich Beigeordnete werde. Da gibt es ein riesiges Potenzial. Warum soll man das nicht mal stärker protegieren? Ich bin immer wieder fasziniert, mit welcher Selbstverständlichkeit und mit welcher Unaufgeregtheit Frauen große Unternehmen führen, das sollte durchaus auch mal stärker in Fokus, sodass die balzenden Männer da mal ein bisschen an der Seite stehen und zugucken können und sich mal angucken können, wie man seriös Unternehmen führt. Das
zwei halte Themen ich für ein wichtiges. Energie, also die Kommunen sollen ja jetzt E.ON kaufen. Zum anderen haben wir ein Solarkataster, das ist ja auch so ein Thema, wo ich sage, warum gibt es denn nicht mehr Solardächer in Erfurt? Autarke Energieversorgung, stabile Preise, dass die Energiewende berechenbar bleibt oder wird. Es ist ein Thema, was Sie auch interessiert und wäre das ein Schwerpunktthema?
Ist ein großes, wichtiges Thema. Die Solardächer sind zum Beispiel, wo man kleine Unternehmen, denn jeder, der eine Solaranlage hat, ist eigentlich ein kleiner Energieerzeuger, ein kleines Energieunternehmen, besser fördern könnte. Das ist durchaus eine Art von Wirtschaftsförderung. Das wird jetzt nicht der Schwerpunkt sein, aber da werde ich mich sehr stark dafür einsetzen, dass da endlich das Liegenschaftsamt nicht mehr blockiert, wenn Leute Solaranlagen auf die Dächer machen wollen. Energiepolitik gestaltet aber in der Stadt hauptsächlich die Stadtwerke. Die machen da in dem Bereich eine sehr gute Arbeit. Das hat in den ersten Jahren, als ich im Aufsichtsrat war, war das ein bisschen vernachlässigt. Nach dem Wechsel der Geschäftsführung ist es deutlich besser geworden. Da ist es sehr stark angegangen worden. Sehr spät für meine Begriffe, aber da habe ich vorher gegen Windmühlenflügel gekämpft. Jetzt läuft das in einem sehr guten Fahrwasser. Da wird sehr viel passieren und das würde ich gerne einfach, da will ich gar nichts ändern, sondern das will ich weiter so begleiten, wie das in den letzten Jahren noch angefangen hat.
Sollen die Kommunen E.ON kaufen oder die Anteile kaufen?
Ich sage jetzt mal platt ja, obwohl die Frage schon falsch gestellt ist, weil das so einfach mit Anteilen kaufen nicht ist. Es ist ein sehr schwieriges Konstrukt, das möchte ich aber hier jetzt nicht ausführen. Okay. Aber prinzipiell bin ich dafür, dass die Anteile von E.ON, wie auch immer das Konstrukt dann ist, in kommunale Hand kommen.
Ja. Und das Thema wird uns weiter verfolgen. Wir werden sicher noch das ein oder andere Interview führen zu den konkreten Themen und den Projekten. Ich wünsche Ihnen ein glückliches Händchen. Alles Gute für Ihre, ist es eine Amtsperiode, eine Wahlperiode?
Ist eine Amtsperiode,
die dauert 6 Jahre. Da werden Sie ab 1. Februar 2013 Dezernentin für Wirtschaft sein. Ja. Alles Gute für Ihren Job.
Danke,
dass Sie da waren und Ihnen noch einen schönen Tag.